Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM am heutigen Dienstag. Und die Leute, die mich sonst immer donnerstags hören und mir treu geblieben sind, da möchte ich also erstmal ganz herzlich begrüßen. Auch die Leute, die dienstags immer zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch an mir eure Freude. Und wir haben heute drei Gäste. Und zwar, es geht um ein Projekt, bei dem es um Hilfsangebote für Menschen in Lebenskrisen geht. Und bei mir zu Gast ist Frau Tamara Schätz, Herr Dr. Stefan Plöger und Herr Professor Dr. Jörn von Wietersheim. Ja, und jetzt machen wir wie immer bei FreeFM bei der Plattform eine kleine Vorstellungsrunde.
Starte ich mal. Mein Name ist Tamara Schätz. Ich bin pädagogische Leiterin an der Ulmer Volkshochschule seit anderthalb Jahren jetzt. Betreue hauptsächlich ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen, wo es einfach ein bisschen darum geht, die aus ihrer Isolation rauszuholen, die wieder neue Bezüge zu bekommen, die einfach Kurse bei uns auswählen können. Und ja, wir gucken, wie es mit denen so weitergehen kann.
Und ich bin Stefan Plöger, ich bin die katholische Hälfte des Leitungsteams der Telefonseelsorge und das seit 15 Jahren. Das ist ein Job, in Anführungsstrichen, der mir bis jetzt noch nicht langweilig geworden ist.
Ja, und ich bin Jörn von Wietersheim, ich bin Diplompsychologe, Professor für psychosomatische Medizin. Ich habe lange die psychosomatische Tagesklinik hier in Ulm aufgebaut und geleitet und bin jetzt der Leiter der Ambulanz in der Klinik für psychosomatische Medizin.
Ja, das Stichwort, das ich zu Anfangs genannt hatte, ist ja Menschen in Lebenskrisen. Und jetzt würde mich einfach mal so Ihre ganz persönliche Einschätzung dieses Begriffs Menschen in Lebenskrisen beziehungsweise verkürzt gesagt Lebenskrisen interessieren. Schwierige Frage, ich weiß.
Aber auch nicht so schwierig, weil ich denke, es ist gar nicht so was Ungewöhnliches. Also ich bin sicher, dass jeder, so wie wir drei hier sitzen und alle, die zuhören, irgendwo das Thema kennen, Lebenskrise. Es hat was damit zu tun für mich, dass jemand mit irgendeinem Ereignis oder irgendeiner Situation der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Und das kennt irgendwie im Leben jeder. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um?
Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Krisen. Man könnte im Jugendalter, nicht, also tatsächlich die enttäuschte Liebe, die dann bis hin zu Selbstmordideen bei dem Verlassenen führen kann. Man kann es sich im Erwachsenenalter vorstellen, auch dort Trennung, Verlust von Partnern, Krankheiten, Todesfälle. Oder auch dann im hohen Alter Einsamkeit, verlassen werden, Verlust des Arbeitsplatzes. All das sind Situationen, wo Krisen entstehen können.
Ja, und ich würde auch sagen, also es gibt nicht die klassische Krise. Ich denke, das ist was sehr Individuelles. Also was für den einen schon sehr krisenhaft verläuft, ist für den anderen noch leicht zu bewältigen. Also ich denke, da muss man sehr genau hinschauen. Es gibt nicht den Auslöser, es gibt nicht die Krise. Es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie Menschen reagieren und was Menschen auch als Krise empfinden.
Ja, eben. Ich denke jetzt beispielsweise, Sie haben es ja so in Bezug auf Arbeitslosigkeit angesprochen, aber Beruf ist ja auch, sage ich jetzt mal, ein Krisenherd. Man muss zwar nicht gleich gekündigt werden, aber Mobbing, solche Dinge, die spielen ja auch eine Rolle, Verleumdung und was es da alles für Dinge gibt. Und dann, ich weiß nicht, ob sehen Sie das als Krise, wenn Leute, ich kriege es immer mal wieder mit, eine Krise kriegen, weil sie sich hässlich finden, obwohl sie schön sind wie ein Model. Ist das auch eine Krise?
Also ich glaube, im engeren Sinne würde ich es nicht als Krise bezeichnen, weil Krise tatsächlich irgendein Live-Event voraussetzt. Ja. Also irgendwas ist passiert, was dann eben nicht mehr bewältigt werden kann. Mhm. Und so dieses Gefühl, ich bin nicht schön genug, das wäre eher was sich langsam entwickelt. Und da würde ich also in dem Moment nicht so von Krise sprechen. Mhm. Ich glaube, zur Krise gehört tatsächlich dieses einmalige oder sich steigernde Erlebnis. Mhm. Nicht? Also gut, Dauerkonflikt am Arbeitsplatz, das würde ich als Krise eher akzeptieren, als wenn jemand sich dann wenig schön oder hässlich findet.
Aber das ist jetzt eigentlich für mich ein gutes Stichwort oder eine gute Eingrenzung, weil mir das jetzt doch diesen Begriff Krise noch ein bisschen klarer macht, dass sie sagen, okay, das sind Ereignisse da, vielleicht auch, wir nennen jetzt gerade am Arbeitsplatz, vielleicht ein Dauerereignis. Ja? Und diese Schönheitsgeschichte ist in dem Sinn kein Ereignis, sondern also, vielleicht psychische Störung oder wie man es immer nennen möchte. Aber an ein Ereignis gebunden. Das ist, finde ich, jetzt eine ganz gute Definition. Gibt es noch weitere Beispiele? Ist Ihnen noch was eingefallen? Irgendwas? Oder nichts mehr? Sonst machen wir Musik. Machen wir Musik. Radio Free FM, die Plattform. Und unser Thema heute ist ein Projekt mit dem Arbeitstitel Wendepunkt Lebenskrise und bei mir zu Gast Tamara Schätz, pädagogische Mitarbeiterin der Volkshochschule Ulm, Herr Dr. Stefan Plöger von der Telefonseelsorge Ulm-Neu-Ulm und Herr Professor Dr. Jörn von Wittersheim von der Uniklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ja, es ist ein Projekt, das ist am Entstehen. Und wie sieht oder sah dieser, er sieht, glaube ich, noch aus, es ist ja nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft, wie sieht dieser Entstehungsprozess aus?
Ich fange da mal an, also das ist eine längere Geschichte, also ich fange nicht ganz bei den Römern an, aber so fast ungefähr 2002 sitzen ein paar verrückte Menschen zusammen und haben das Gefühl, hier in diesem Ulmer Raum fehlt was, also was diese Versorgungssituation betrifft, also nachhinein denke ich, die waren relativ schnell dabei, wichtige Themen auch wirklich für wichtig zu finden. Also so ein paar Verrückte, die dann zusammensaßen und gedacht haben, hier, da müssen wir was anschieben, da muss was passieren. Und dann ging es lang auf und ab, beflügelt davon, dass in vielen Städten in dieser Zeit sogenannte Bündnisse gegen Depressionen gegründet wurden. Und das war zum Beispiel auch in Heidenheim so, viele Städte in Deutschland. Das war so ein bisschen die Vorstellung, von der das lange getragen war, so etwas hier auch im Raum zu begründen. Und dann hat man da etwa 7 Jahre dran geschafft und ein Papier auf dem Tisch gehabt, einen Entwurf, Konzept. Und es war so gut wie fertig und so gut wie durch und so gut wie akzeptiert. Und dann hat einer der Träger gesagt, geht uns finanziell geht bei uns nicht. Wir haben ein anderes Projekt, es geht zu dem quer, können wir nicht machen. Und dann starb es. Und dann war es erst tot, mausetot. Und dann gibt es eine gute Entwicklung, dass dann quasi nach diesem K.O., ich weiß gar nicht mehr, wann war das, 2010 oder so, die Stadt Ulm gesagt hat, das ist uns aber irgendwie wichtig, schade, dass das irgendwie gestorben ist, wir wollen da nochmal dranbleiben. Und dass dann sich ein paar Leute gefunden haben, die gesagt haben, das müssen wir irgendwie wiederbeleben und jetzt gucken wir, wie machen wir das gut. Das wäre mal der Anfang davon und dann können wir weiter gucken, wie es dann weitergegangen ist.
Noch eine kleine Zwischenfrage. Ich weiß ja, dass Sie den Begriff Verrückte positiv meinen. Also mir geht es manchmal auch so, wenn die Leute zu mir sagen, Rudi, jetzt spinnst du wieder, dann weiß ich bin auf dem richtigen Weg. Waren das für Verrückte? Sie müssen jetzt keine Namen nennen, sondern sagen, aus welchen Bereichen kamen die Verrückten.
Naja, also schon Verrückte, die, also in Anführungsstrichen, die was von der sozialen Lage hier kannten, also sei es aus sozialarbeiterischer Sicht und auch nicht die jetzt wirklich an den Schalthebeln der Macht waren, ne, sondern die gesagt haben, irgendwie hier behagt uns was nicht und wir haben den Eindruck, da wird was übersehen und da wird was nicht ernst genommen und wir erleben das in unseren Berufswelten, dass da was fehlt und dass da was übersehen wird. Das war so der Start.
Also das waren irgendwie, sage ich jetzt mal, kreative Leute oder sozial engagierte Leute, die eben nicht nur meckern, nicht nur rumheulen. Man heult sich ja immer gegenseitig rum, wie schlimm das ist und wer und so weiter, sondern die gesagt haben, wer soll es denn machen, wenn nicht wir?
Also vielleicht sogar kann man so sagen, das hat sogar noch eine weitere Geschichte einfach in die 70er Jahre rein, wo diese Mentalität viel stärker war, wirklich soziale Veränderungen anzuschieben. Ja? Mhm. Und im Grunde viele aus dem Kreis waren da beheimatet.
Und ich glaube, die spannende Sache jetzt daran ist, dass die Stadt jetzt eben nicht gesagt hat, okay, wir machen jetzt einfach ein Projekt und das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, sondern dass man jetzt wirklich hergegangen ist, um nochmal zu gucken, was braucht es denn in Ulm? Also Herr Blöger hat ja gerade dieses Bündnis gegen Depressionen erwähnt. Man hätte ja auch sagen können, okay, wir schließen uns da an, wir übernehmen dieses Konzept, die haben ja auch schon was Ausgearbeitetes. Aber also die Idee ist wirklich jetzt nochmal zu gucken, was braucht es denn speziell für Ulm, also wie ist die Situation in Ulm, was braucht es in Ulm und da wirklich zu gucken, dass man so eine breite Basis, also dass man da zum einen diese Studie der Psychosomatik hat, dass man zum anderen aber auch schaut, was denken denn Betroffene, was denken Leute, die einfach in diesem Feld unterwegs sind, die eben die Verrückten, die da sehr engagiert sind, was glauben denn die, was es braucht? Was denkt auch der normale Bürger, der jetzt erstmal mit Thema Lebenskrise noch nicht so viel zu tun hatte, aber vielleicht also im weiteren Umfeld oder ja, vielleicht auch, also ich meine, man weiß es nie, möglicherweise kommt man einfach selber auch mal in eine Krise oder hatte schon die eine oder andere Krise, was denken denn die, was gebraucht wird? Und da wirklich jetzt erstmal ein Jahr drauf zu verwenden, quasi so eine Konzeptentwicklung zu machen. Also ich finde, das ist schon nochmal ein ganz anderer Ansatz, als man den so klassischerweise auch kennt.
Heißt also ganz konkret, so wie ich das verstanden habe, es geht also oder es ging nicht darum, das Alte einfach nur aufzuwärmen, sondern eben der aktuellen Zeit, den Strömungen, den momentanen Bedürfnissen, die sich ja auch immer mit der Zeit ändern. Es gibt ja, die Bevölkerungsstruktur ändert sich ja, ja, Altersstruktur ändert sich, alles mögliche, Einfluss der Medien und. Einfach um das anzupassen. Kann man das so?
Ja, also ich denke, das war so die eine Idee. Die andere Idee ist aber schon auch nochmal, also es gibt ja immer Angebote, es gibt ja auch in Ulm viele Angebote, also gerade Herr von Wietersheim vertritt ja auch einen Anbieter, der ja auch wirklich ganz viel und auch innovative Dinge macht, aber die Frage ist ja immer, kommt es bei den Leuten an, reicht es, ist es vielleicht auch nicht gut genug vernetzt, ist es bekannt genug, also wirklich nochmal zu gucken, was ist denn in Ulm schon da, was braucht es, braucht man vielleicht auch nur eine bessere Vernetzung, also wirklich so mit einer Frage da ranzugehen und zu gucken, was passt jetzt auch speziell für Ulm und eben, sie haben gesagt, die Zeiten ändern sich, das ist so das eine, aber es ist ja natürlich auch, jede Stadt ist ein bisschen anders strukturiert, jede Stadt hat unterschiedliche Hilfsangebote, die Sozialstruktur ist unterschiedlich, ich denke, jede Stadt hat auch so ein bisschen ihre Probleme und ihre Problemlagen, ja, ist also ja schon spannend, da jetzt einfach nochmal wirklich für Ulm zu gucken.
Ich denke, gleichzeitig besteht aber auch sowas wie eine zunehmende Besorgnis, nicht? Wir wissen, dass die Folgen von psychischen Erkrankungen deutlich größer geworden sind in den letzten Jahren. Es gibt mehr Berentungen aufgrund von psychischen Erkrankungen. Suizidrate ist zwar etwas gesunken, aber ist nach wie vor relativ hoch. Ich möchte mal sagen, es gibt durchaus Hinweise, dass es auch sowas gibt wie eine krisenhafte Entwicklung, zum Beispiel im Arbeitsmarkt, nicht? Dass eben Leute mehr unter Druck kommen, dass solche Begriffe wie Burnout, ich sag mal, gesellschaftsfähiger geworden sind und dass auch Menschen mehr aus Arbeitsprozessen rausfallen, sodass das vielleicht auch nochmal so ein Punkt war, wo auch von Seiten der Stadt als jetzt Initiator oder letztendlich Finanzierer dieses Projektes so ein Impuls auch war, zu sagen, da müsste man was machen.
Also das finde ich die große Stärke oder das, was im Rückblick auch der Vorteil war, dass dieses Projekt zwischendurch gebremst war und diesen Crash gebaut hat. Also dass es dadurch möglich war, nochmal neu hinzugucken mit der Idee, quasi wie so ein Ulmer Modell, was braucht es jetzt eigentlich, um jetzt wirklich zu reagieren und jetzt zu gucken, welche Bedarfe sind da. Und da finde ich auch genau, was der Herr von Wietersheim gesagt hat, dass das sich nochmal eigentlich krasser und deutlicher darstellt, dass da wirklich Bedarf da ist. Da gibt es viele Hinweise zu, zum Beispiel auch, dass diese lange Zeit, wo Suizide abgenommen haben, dass sich dieser Trend jetzt umkehrt. Warum auch immer, das weiß keiner genau. Ne? Aber es gibt wirklich viele Gründe, die schon angeklungen sind, da besorgt zu sein.
Herr von Wietersheim, wie macht sich diese Entwicklung, wie registrieren Sie die in Ihrer täglichen Arbeit? Sie merken das ja an irgendetwas.
Also wo wir es hauptsächlich merken, ist erstmal in den Wartelisten. Das heißt, es ist uns nicht möglich, Patienten, die akut in der Krise sind, akut und schnell zu behandeln. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hat, der geht zum Arzt und wird sofort behandelt und wenn notwendig eingewiesen ins Krankenhaus und da dann weiter behandelt. Wenn jemand in einer akuten Krise ist, der kann vielleicht zu seinem Hausarzt gehen. Wenn er Glück hat, kann er noch zum Psychiater gehen und da vielleicht eine Kurzintervention kriegen. Aber da wird schon eng, denn der Psychiater hat auch nicht so viele Termine frei. Mhm. Und wenn er zum Beispiel eine ambulante Psychotherapie braucht, dann wird er im Schnitt 2 bis 3 Monate warten müssen. Wenn er bei uns in die stationäre Behandlung möchte oder in die Tagesklinik möchte, muss er auch im Schnitt 2 bis 3 Monate warten, obwohl er akut krank ist und akut und dringend was bräuchte. Und umgekehrt, nicht, wenn wir Leute in der stationären Behandlung haben, die dann hinterher weiter ambulant behandelt werden müssen, auch die müssen wieder warten und können nicht direkt behandelt werden. Mein Hauptargument wäre also tatsächlich, wir merken es an den Wartezeiten, die unerträglich lang sind. Mhm. In der Beratungsstelle ist es sicherlich ähnlich.
Genau. Ja, wollte ich gerade fragen. Genau, also die Chance von der Telefonseelsorge ist, also ein niederschwelliges Angebot, wo man eben kostenlos anrufen kann und keine Voranmeldung oder irgendwas hat, dass wir relativ gut atmosphärisch etwas mitkriegen. Und was sich da abzeichnet so in der letzten Zeit, also dass sehr, sehr viele Menschen, also ungefähr ein Drittel der Anrufe, über 20.000 Anrufe im Jahr, ein Drittel davon hat das Thema psychische Erkrankung in irgendeiner Weise. Und was mich wirklich umgeschmissen hat, das ist, wir gucken da jetzt etwas genauer hin, 6% der Gespräche, also von diesen über 20.000, handeln irgendwie um Selbsttötung, sei es in Gedanken oder in Absichten. Und das finde ich eine Wahnsinnszahl.
Auf der anderen Seite muss man sagen, was heißt auf der anderen Seite? Es ist immerhin doch, ich sehe es jetzt mal ein Stück weit positiv, dass die Leute anrufen. Ja, viele, die rufen dann nicht an, sondern die gucken, wann kommt der Zug nach Stuttgart. Ja, also sage ich jetzt mal, ich sage es jetzt mal bewusst etwas krasser, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass das ja eigentlich besser ist, wenn sie überhaupt anrufen.
D'accord, das ist genau unsere Chance. Also das sagen wir auch immer, dass die Person, die noch anrufen, die wollen ja noch was. Und das ist unsere Chance.
Wie dringt es bei Ihnen vor, in der Volkshochschule, diese Situation? Oder merken Sie das auch irgendwo?
Also ich speziell mache ja auch ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen, wo ja dieses Thema psychische Erkrankung oder auch, also ich denke, Langzeitarbeitslosigkeit an sich ist eine Krise, wird von den meisten auch als krisenhaft und als schlimmes Schicksal empfunden. Ein überwiegender Teil der Leute, die bei mir in der Beratung sind, bräuchten eigentlich auch psychologischen Beistand. Ich kriege das natürlich auch mit. Auch ich versuche oft, Leute in Psychotherapien zu vermitteln. Auch ich versuche oft, Leuten eine Unterstützung zu bieten, weiter sich behandeln zu lassen. Das ist sehr, sehr schwierig. Also es ist halt schwierig, jemandem eine Adresse zu geben und zu sagen, in 3-4 Monaten kriegen Sie da einen Termin. Das ist für jemanden in einer akuten Krise nicht so optimal. Mhm. Zumal, wenn die Krise jetzt nicht so akut ist, dass er jetzt irgendwie in stationäre Behandlung gehen sollte. Ja, und es einfach kein Angebot gibt, ist es relativ schwierig. Auch bei Beratungsstellen, wenn ich jetzt erstmal denke, okay, da sollte jemand jetzt erstmal eine psychologische Beratung vorweg haben, ist die Situation ähnlich. Ich rufe da an, kriege in 3 Monaten teilweise erst einen Termin. Also ich denke, auch in meiner Arbeit ist es deutlich spürbar, dass einfach da ein Problem besteht.
Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, Herr von Wiedersheim. Psychosomatik, mir sagt es was, aber jetzt nicht unbedingt jedem Hörer. Was ist denn das? Es hat mit der Seele zu tun. Soma, den Begriff kennen jetzt schon weniger Leute.
Genau, also Psyche ist Seele, Soma ist Körper und Psychosomatik ist eigentlich die Fachdisziplin, die sich sozusagen auf den Zusammenhang zwischen Seele und Körper dann bezieht. Also das heißt, im klassischen Sinne sind das dann körperliche Erkrankungen, die psychisch ausgelöst oder mit unterhalten werden. Wir haben aber auch Störungen, wo Leute halt ein körperliches Leiden haben, aber man körperlich nichts findet. Die gehören dazu. Patienten mit Essstörungen, Magersucht, Bulimie gehören dazu. Aber der zweite Titel Unser Klinik ist ja und Psychotherapie, also Psychotherapie ist dann die Behandlungsform, die wir dann entsprechend einsetzen. Und auch solche psychosomatischen Symptome oder Störungen können eben durchaus Folgen von solchen Krisen sein. Nicht, dass man eben dann Bluthochdruck entwickelt oder dass die Blutzuckerwerte entgleisen oder aber dass man körperliche Symptome bekommt, für die man keine körperlichen Ursachen findet, die dann aber zurückzuführen sind, zum Beispiel auf Belastungen am Arbeitsplatz oder auf eine ehelich problematische Situation.
Das heißt, das, was jetzt, sagen wir mal, manchmal der Volksmund so sagt, trifft es vielleicht, wenn man sagt, das hat sich mir auf den Magen geschlagen.
Ja, absolut.
Oder das ist doch ein Kreuz mit dem Ding. Und dann muss man sich wundern, wenn man es im Kreuz hat.
Ja, nicht mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Es gibt da sehr, sehr viel, gerade so in so Sprichwörtern, so wo deutlich wird, es besteht da eine relativ enge Beziehung, und das können wir heute wissenschaftlich auch sehr schön nachweisen, eben zwischen psychischen Phänomenen und zwischen körperlichen Phänomenen, und zwar wechselseitig, also von A nach B und aber auch von B nach A. Ja, berichten möchte ich, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat. Es gab einen kleinen Initiativkreis und letztendlich auf Initiative der Stadt ist dann die Uniklinik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Volkshochschule gefragt und letztendlich beauftragt worden, was zu tun. Und das ist für mich eigentlich das Spannende, dass wir nämlich auf der einen Seite die Kliniker haben und damit verbunden auch die Wissenschaft, wo man dann nochmal gucken kann, was passiert eigentlich unter den Klinikern, wer kennt wen, wer sieht welchen Bedarf, wer sieht das mit den Entwicklungen der Krisen, wer sieht welche Behandlungschancen auch, wer redet eigentlich mit wem, dass das so der eine Ast ist. Und der andere Ast, den ich jetzt als Kliniker und Wissenschaftler natürlich auch sehr spannend finde, auch gerade auf die Ergebnisse da dann sehr gespannt bin, ist der Öffentlichkeit, dass nämlich die Volkshochschule als eine Bildungsinstitution eigentlich dabei ist, mit einem, glaube ich, völlig anderen Klientel und mit einem anderen Auftrag, die sich aber auch dann gezielt den Krisen in der Gesellschaft oder in der Kultur, im Film widmen kann und sich dann ganz anders, glaube ich, diesem Thema nähern kann. Und das finde ich eigentlich sehr spannend an diesem Projekt.
Jetzt möchte ich nur ganz, ganz kurz noch was einstreuen. Ich habe mir hier nochmal meinen Vorbereitungszettel angeguckt und na, das muss aber auch nicht vergessen. Es wird ja immer wieder von den Partnern geredet und es ist unter anderem dabei die Fachklinik für Psychiatrie Dr. Schwarz. Ja, für die, die es nicht kennen, das ist in der Frauenstraße hinter Musikhaus Reiser, wenn man da so hintergeht, so ein etwas älteres Gebäude. Der alte Herr Schwarz ist immer noch aktiv und macht einen Garten. Also jedenfalls, einfach um es mal zu sagen, diese Privatklinik, es ist glaube ich eine Privatklinik so ein bisschen, ja, oder so halb privat, ich weiß nicht, ist ja auch egal, nennt sich Fachklinik für Psychiatrie Dr. Schwarz, also die sind auch dabei.
Genau, die sind also bei unserem VH-Teil quasi mit dabei, aber auch in der Lenkungsgruppe, wo wir immer, wo die zwei Projekte quasi oder die zwei Teilprojekte immer nochmal zum großen Ganzen zusammengeführt werden. Die Frau Techt, Corinna Techt, die Sozialarbeiterin, die einen Sozialdienst macht in der Klinik Dr. Schwarz, und Herr Blöger haben gemeinsam mit mir dann, also mit der Vertretung von der VH, dann Veranstaltungen organisiert. Das finde ich ist auch so ein bisschen das Spannende. Sie haben schon gesagt, wir haben einen anderen Zugang, wir haben ein anderes Klientel. Also dieser Zugang von der VH ist einfach ein sehr, sehr niederschwelliger. Also es ist wirklich so in der breiten Bevölkerung, in unserem normalen Besucherklientel einfach anzusetzen, für die Veranstaltung Werbung zu machen. Und ich war echt extrem überrascht, muss ich sagen, bei diesem doch etwas schwierigeren Thema, wie viel Leute dann da auch zu den Veranstaltungen kamen. Also unsere Auftaktveranstaltung damals mit dem Herrn Gündel, wo es so um frühe Hilfen für die verletzte Seele hatten wir es, glaube ich, genannt, wo es einfach auch so einen Zusammenhang zwischen Körper, Seele, auch so ein bisschen Früherkennung von psychosomatischen Erkrankungen ging. War brechend voll. So voll ist unser Club Orange nicht immer. Also wir haben wirklich zusätzlich bestuhlen müssen. Also man scheint da schon jetzt irgendwie einen Nerv getroffen zu haben und scheint einfach einen Bedarf auch zu geben, auch an Informationen. Und es scheint schon so ein Thema auch zu sein, das so virulent ist und auch in ganz verschiedenen Bevölkerungsschichten und auch viele Menschen jetzt einfach anspricht. Also es hat mich dann schon doch sehr überrascht.
Frau Schätz, noch auch eine kleine Frage. Sie haben gerade von zwei Teilprojekten geredet. Habe ich das richtig verstanden?
Also so der Einfachkeit halber ist es in meinem Kopf immer so als zwei Teilprojekte, weil es ist einmal die Uni, die die Studie macht und auf der anderen Seite die VH, die die Veranstaltung macht. Wir binden es am Ende, also wir sind natürlich ein Projekt, aber so für mich zum Strukturieren ist es für mich immer die zwei
also
Geschichten.
Die wissenschaftliche Arbeit und hier das mehr das in die Öffentlichkeit gehen, das was die manche sagen, man nimmt ja für alles immer englische Begriffe, die Dissemination, also praktisch das Aussehen, die Leute dann rankriegen.
Also das finde ich einen wirklich sehr, sehr guten Start für dieses Projekt, dass das möglich war, wirklich von vornherein so im Grunde eine Netzwerkidee zu haben. Also dass eben zwei Institutionen zusammenarbeiten, die ganz, also vier zusammenarbeiten, aber zwei jetzt eben vornehmlich, die Uni und die VH, die unterschiedliche Möglichkeiten haben, eben diese wissenschaftliche Studie und die Stärke von der VH ist selbstverständlich, dass sie Leute erreicht, gerade bei so einem nicht ganz einfachen Thema, wo die Gefahr schnell ist, wenn man das jetzt in einer Klinik anbieten würde, wer kommt dann, ja, weil dann die Schwelle sehr, sehr hoch ist. Da hat die VH eine ganz tolle Möglichkeit.
Ja, jetzt hören wir noch vielleicht, oder Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Sie wollten gerade was sagen.
Also ich wollte da noch anfügen, dass ich das wirklich auch sehr spannend fand bei diesen Veranstaltungen. Also man unterhält sich ja dann natürlich auch mit den Leuten gerade im Anschluss. Und ich fand es dann echt toll, dass wir so eine breite Mischung dann doch hingekriegt haben. Also dass da viele Fachleute waren, dass da Betroffene waren, dass da Leute waren, die gesagt haben, ich habe das gesehen, das hat mich jetzt einfach irgendwie interessiert und das Thema und den Vortrag fand ich jetzt irgendwie so spannend. Also dass wir diese gute Mischung dann auch hinbekommen haben und dass wir teilweise auch Leute, die jetzt sonst noch nie in der VH waren, also einer hat mich auch angesprochen, hat gemeint, ach, wo muss ich denn hin, war noch gar nie hier. Und also dass wir da wirklich so eine unterschiedliche Leute an einen Ort zusammengebracht haben. Das war so ein bisschen das Ziel, aber das ist natürlich auch immer gar nicht so einfach, weil klar, die VH ist zwar hier breit aufgestellt, spricht viele Leute an, aber viele erreicht man dann ja doch nicht und das fand ich einfach sehr, sehr schön.
Das ist ja auch sicher für einen Wissenschaftler eine sehr interessante Erfahrung, jetzt mal so vor, es ist jetzt nicht abschätzig gemeint, so vor normalem Publikum, vor Laien sich zu präsentieren, das verständlich rüberzubringen.
Ja, wobei, also ich, das ist eigentlich meine Erwartung an Wissenschaft, dass ein Wissenschaftler das doch können sollte, nicht?
Ja, aber manche können es nicht. Ja, das ist gut. Waren Sie da auch beteiligt bei diesen?
Nein, in diesen Teilen war ich tatsächlich nicht dabei. Nicht. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich die Studie, von der ich auch gerne nochmal berichten möchte. Also wir haben gesagt, wer ist denn eigentlich alles beteiligt und haben gemerkt, das sind ja ganz viele, die da in irgendeiner Form beteiligt sind und die Idee war, mit möglichst Repräsentativen aus diesen Gruppen dann Gespräche zu führen, welche Menschen kommen in Krisen eigentlich zu Ihnen, was ist eine typische Krise, wo schicken Sie die hin, was machen Sie selber an Behandlung, wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit anderen? Wo läuft was gut, wo läuft was nicht so gut? Wo kann man was vielleicht ohne Geld verbessern? Und wo könnte man, wenn man Geld hätte, was mehr noch verbessern? Und das waren vielleicht so die Hauptfragestellungen. Und da haben wir jetzt gefragt, einen Vertreter der Hausärzte, Vertreter der niedergelassenen Psychotherapeuten, Vertreter der Psychiater, Vertreter psychiatrische Klinik, Geriatrie, wen haben wir noch gehabt? Telefonseelsorge, Beratungsstelle, Suchtberatung, Krankenkasse, Gesundheitsamt und noch ein Notarzt. Ich glaube, das waren so die Hauptansprechpartner, die wir da gesprochen haben und haben mit denen relativ ausführliche Interviews gemacht, im Schnitt etwa eine Stunde lang und haben jetzt gestern erste Ergebnisse vorgestellt bekommen und die für mich durchaus sehr spannend waren. Also sehr spannend derart, dass anscheinend einige Gruppen sich untereinander recht gut kennen. Also der niedergelassene Psychiater kennt den Psychiater in der Klinik ganz gut, aber kennt vielleicht den Kollegen in der Beratungsstelle nicht. Und umgekehrt gilt das in anderen Gruppen auch. Oder dass ein Hausarztvertreter sagte, ja, seitdem eine Klinik umgezogen ist, hat er da eigentlich gar keinen Ansprechpartner mehr. Also dass das deutlich ist, es gibt zwar sehr viele, die da irgendwie beteiligt sind, aber nach diesen ersten Auswertungen, die wir da gestern erfahren haben, doch mein Eindruck ist, dass da noch wesentlich mehr einfach an Kennenlernen notwendig ist. Und eigentlich ein dringender Bedarf besteht, sowas wie schnelle Wege zu haben. Sowas wie, ja, ich sag mal, im Optimalfall ein E-Mail-artiges System. Ich habe da jemanden, der braucht dringend was, wo ist in der nächsten Woche ein Platz frei. Mhm. Im Moment sieht die Situation aus, nicht der Hausarzt ruft beim Therapeuten an, beim Therapeuten läuft in der Regel ein Anrufbeantworter. Oder auch ein Hausarzt ruft bei uns in der Klinik an, der landet dann aber auch in einem Sekretariat und kann nicht sofort mit dem Therapeuten sprechen. Nicht, dass da die Wege, glaube ich, sehr, sehr schwierig sind und bei weitem noch nicht elegant und sicherlich auch nicht transparent.
Was ich jetzt so rausgehört habe in Ihrer Forschung, in Ihren Erhebungen, Sie haben also einfach geguckt, wo drücken die Schuhe, sage ich jetzt mal, nicht der Schuh.
Und dann eben Vertreter gefragt.
Ja, und von immer gucken, wo finde ich möglichst schnell die Schuster, bevor es Blasen gibt. Ja, so ja. Was ja. Ein bisschen. Ja, ich versuche es halt einfach so ein bisschen. Und so wie ich das rausgehört habe in unserer bisherigen Sendung, es sind schon viele Schuhe, die drücken. Kann man das so sagen?
Also ein Bereich, der mir eigentlich erst im Rahmen von dieser Untersuchung und von der Veranstaltung wirklich in seiner Bedeutung klarer geworden ist, das ist so Berufsleben. Also sei es ausgeschlossen vom Berufsleben oder Stress im Berufsleben. Da waren die Veranstaltungen der VH wirklich sehr, sehr hilfreich, klärend, haben sehr gut Aspekte zugebracht. Mir ist es einfach wichtig zu sehen, dass solche Krisen sich zwar immer an diesen Individuen zeigen, aber sie sind nicht einfach nur individuell bedingt, sondern sie haben wirklich damit zu tun, mit Zusammenhängen, mit sozialen Zusammenhängen, mit eben besonders auch beruflichen Bedingungen, die sich, so ist der Eindruck, auch wirklich gerade in den letzten Jahren sehr, sehr verändert haben, sehr verschärft haben.
Ja, vielleicht noch etwas, was auf den ersten Blick gar nicht so war, vielleicht dazugehört, aber ich denke manchmal, so Lebenskrisen sind ja auch oft Existenzkrisen, auch im Sinne von finanziellen Dingen, also dass es manchen Leuten eben einfach noch immer dreckiger geht und weiß nicht, inwieweit ist das relevant. Man sagt ja immer, die Schere, die klafft immer weiter auseinander, es gibt immer mehr arme Leute. Kommt das auch hier bei Ihnen an? Spielt das eine Rolle?
Also fühle ich mich jetzt sofort angesprochen, weil das natürlich die Telefonseelsorge mit ihren Ehrenamtlichen da wirklich auch eine Anlaufstelle ist. Also das Interessante ist, die Menschen, die dort anrufen, thematisieren das gar nicht so in erster Linie, so vorrangig, dass das, es geht jetzt ums Geld, aber ich kann meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Ne? Ja. Aber die Auswirkungen, die sind total spürbar, ja. Also im Sinn irgendwie, ich sehe keine Perspektive mehr und ich komme nicht mehr zur Rand und ich weiß nicht, das ist so verfahren und die Lebenssituation ist so aussichtslos, dass ich gar nicht weiß, wo soll ich mich hinwenden, ja. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist so, das läuft sehr versteckt, das ist nicht sehr sichtbar, ja. Aber dann in solchen Gesprächen sehr, sehr wahrnehmbar, also wie schwierig und belastend Lebenssituationen sind.
Zeigt also auch noch mehr, noch deutlicher die Notwendigkeit dieser Planungen, die Sie jetzt da machen, dieses Projekts, dieser auch Teilprojekt. Sie haben da schon das Gefühl, das höre ich jetzt ganz klar raus, da ist eine wirkliche Notwendigkeit, da ein echter Handlungsbedarf.
Das fand ich auch sehr spannend, wie in der Runde diese ersten Ergebnisse aus der Studie vorgestellt wurden. Da haben wir uns gleich sehr, sehr in die Diskussion begeben und es gab viele Aspekte und es gab viele Anregungen und es gab viel, was einem da auch, wo man sofort miteinander gesucht hat und Fragen gestellt hat und so. Also Und das ist für mich einfach ein Zeichen, dass das eine heiße Spur ist, dass da was sehr Wichtiges ist und sehr viele Fragen dann auch sind, wie was kann man davon umsetzen, wie kann man da weiterdenken, was sind so, wo kann es da weitergehen.
Was waren denn sonst so ein paar Diskussionspunkte oder wollten Sie jetzt gerade was anderes sagen, Frau Schütz?
Ich wollte gerade noch zur Geschichte, also mit dem Geld und Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander, noch anfügen, also die eine Sache ist ja immer die finanzielle Geschichte und dass man dann irgendwie einen das belastet, dass man nicht weiß, wie man jetzt vielleicht die Miete oder die Stromerhöhung gerade irgendwie abfedern soll. Aber was ich gerade auch so in meiner Arbeit ganz oft mitkriege, also dieser Zusammenhang zwischen ich habe kein Geld und ich kann eigentlich nimmer in Gesellschaft, also ich habe keine gesellschaftliche Teilhabe mehr, ich kann mir die Dinge nicht mehr leisten, die all meine Freunde machen, ich kann mit denen nicht mehr abends irgendwie ein Bier trinken gehen, ich kann mit denen nicht mehr zum Essen gehen, ich habe eigentlich auch keine Lust mehr irgendwo hinzugehen, weil ich eigentlich eh weiß, ich kann es mir nicht leisten, ich habe keine Lust irgendwie noch einen Kurs zu besuchen, weil ich weiß, die gehen nachher irgendwie essen und ich muss dann sagen, oh, tut mir leid, ich kann nicht mit, weil ich es mir einfach nicht leisten kann. Also ich glaube, da hängt einfach sehr viel dran und das dann schon so, es führt dann halt schnell in so eine Isolation und das wiederum ist natürlich ein hoher Risikofaktor dann auch für eine Krise oder für eine Verstärkung von einer Krise. Also ich denke, da sind einfach die Zusammenhänge sehr, sehr eng, da hängt einfach wahnsinnig viel dran.
Ja, finde ich jetzt eine interessante Aussage, so direkt habe ich das jetzt noch gar nicht bedacht, aber Sie haben recht, also Sie haben das jetzt gut auf den Punkt gebracht, wenn man einfach kein Geld mehr hat, dann führt es eben in unserer Gesellschaft also schon zu einer, sage ich mal, sozialen Isolation, zu der man gezwungen wird irgendwo. Wie Sie sagen, man kann es sich ja nicht leisten und es ist halt üblich mit Freunden oder Freundinnen oder im Verein halt doch nochmal ein bisschen zu feiern oder was zu machen, vielleicht auch mal eine Schiffless-Tour zu machen, irgendwas, aber es geht ja halt nicht mehr, klar.
Also mir ist gerade nochmal eingefallen, das kommt gar nicht so selten vor in den Gesprächen, dass da Menschen erzählen von ihrer Situation, dass sie zum Beispiel nach Insolvenz ihres Unternehmens vor den Ruinen ihres Lebensplans stehen. Das ist gar nicht so selten. Ja? Also, dass man nicht nur daran denkt, irgendwie jemand, der jetzt arbeitslos ist und schwierig und prekäre Lebenssituation, sondern auch so, dass wirtschaftliche Umstände dazu führen, dass jemand wirklich so vor den Ruinen seines Lebens steht. Ne?
Sie meinen jetzt aber nicht nur so Insolvenz einer Firma, sondern auch das, was man, glaube ich, Privatinsolvenz
zum Beispiel
nennt.
Ja. Ja, aber so mit allen Folgen. Ne? Also praktisch, dann bricht alles auseinander.
Ja. Und das eine hängt ja auch oft mit dem anderen zusammen. Also auch das habe ich viel in meiner Arbeit. Leute, die einfach als eingetragener Kaufmann Geschäft geführt haben, 20 Jahre. Ja, da hängt halt dann an der Insolvenz des Geschäfts meistens auch eine Privatinsolvenz mit dran. Also das geht alles schneller. Also ich glaube, das ist schon sowas, was ich auch ganz stark bemerke. So dieser Abstieg geht heute einfach schneller. Also so von mir geht's gut und ich habe ein schönes Haus, eine schöne Familie, zu ich stehe wirklich vor den Ruinen meiner Existenz, ist der Weg manchmal sehr, sehr kurz.
Jetzt wollte ich aber, es war ja jetzt sicherlich auch ein Punkt innerhalb dieser Diskussion und ich wollte ja vorher nachfragen, aber man kann immer, es ist ja hier FreeFM, es ist die Plattform, die Gäste haben das Wort, sage ich immer. Aber mich würde jetzt trotzdem so ein bisschen interessieren, was waren denn so zusätzlich zu dem, was Sie gerade genannt haben, so die Diskussionspunkte?
Naja, ein spannender Punkt war für mich der Kollege, der jetzt die Interviews gemacht hat, hat gesagt, es wurden, ich glaube, über 50 Einrichtungen genannt, wo Leute in Krisen hingeschickt werden, was für mich eine unheimlich hohe Zahl ist erstmal, nicht, aber da ist dann hier eine Klinik und da eine Rehabilitationseinrichtung und da ein einzelner Psychologe oder ein Psychotherapeut, aber das Ganze ein unheimlich diffuses Modell letztendlich ist und eben Wege einfach nicht klar und nicht deutlich werden. Und für mich war doch auch erstaunlich, wie groß die Hilflosigkeit ist. Nicht? Also dass ich schon denke, ich meine, wir sind ja nicht schlecht versorgt. Nicht? Wir haben eine Reihe niedergelassener Psychotherapeuten, wir haben viele Ärzte, wir haben Psychiater. Aber trotzdem scheint der Bedarf größer zu sein. Und da ist bei mir oft so ein Gefühl, was uns eigentlich fehlt, ist Flexibilität. nicht, dass eben Psychotherapie nach ganz bestimmten Maßgaben bezahlt wird und nur wenn die nach diesen Maßgaben gemacht wird, wird sie bezahlt. Mhm. Nicht? Oder dass für eine Klinikbehandlung ganz bestimmte Dinge Voraussetzung sind und man sich einige Modelle überlegen kann, wie das sehr viel flexibler sein kann. Aber dass das glaube ich, fehlt und das ist so mein Impuls eigentlich auch mehr Richtung Kostenträger, sprich Krankenkasse oder im Reha-Bereich Rentenversicherung, da mehr Flexibilität eigentlich zuzulassen, weil ich glaube, dann auch wesentlich mehr möglich wäre.
Also die Vernetzung, die Flexibilität der Vernetzung ist ein ganz wichtiges Thema
ganz gewesen. Ganz wichtig, ja.
Also ich denke, das war auch so eine Rückmeldung aus den Veranstaltungen oder was ich da viel mitbekommen habe von Leuten, dass es eigentlich, es gibt viel, aber keiner weiß, wo rufe ich jetzt an, wie komme ich an die richtige Stelle, was ist überhaupt die richtige Stelle für mich, wen kann ich da fragen? Also so die Geschichten sind da schon immer wieder Thema gewesen.
Also was es wirklich nahelegt, ist auch nochmal dieses einfach miteinander mehr im Kontakt zu sein und irgendwie dieser Netzwerke-Gedanke, dass man da versucht, mehr die Spieler auf diesem Feld irgendwie in Kontakt zu bringen. Das muss man überlegen, wie das dann gehen kann. Ne?
Ja, für die Leute unter euch, die so ein bisschen später eingeschaltet haben, also nochmal ganz kurz, bei mir zu Gast ist die Frau Tamara Schätz, pädagogische Mitarbeiterin der Volkshochschule Ulm, Herr Dr. Stefan Plöger von der Telefonseelsorge Ulm-Neu-Ulm und Herr Professor Dr. Jörn von Wittersheim von der Uniklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und unser Thema heute ist das Projekt mit dem Arbeitstitel Wendepunkte Lebenskrise. Radio Free FM, die Plattform, unser Thema Wendepunkt Lebenskrise, ein Projekt, an dem insgesamt doch einige, ich glaube hier stets fünf Partner im Wesentlichen beteiligt sind. Ja, Herr Professor von Wittersheim, was soll denn bei dem Projekt konkret rauskommen?
Gut, Ziel ist ja, diese Interviews jetzt noch weiter fertig auszuwerten und dann letztendlich zu einigen wesentlichen Thesen zu kommen, die dann quasi als Möglichkeit an die Stadt zurückgeleitet werden mit der Idee, das und das könnte man verändern und wenn es geht, die und die Schritte wären konkret dazu sinnvoll. Auch da nochmal ohne großen finanziellen Einsatz oder wenn man ein bisschen mehr finanziellen Einsatz hätte, wären vielleicht andere Schritte möglich. Das soll dann aufgelistet und mit der Initiativgruppe zunächst zusammen entwickelt werden, aber dann letztendlich als Hauptergebnis dann an die Stadt als Auftraggeber weitergegeben werden. Natürlich mit der Idee, das auch umzusetzen, woran wir uns sicherlich auch gerne weiter beteiligen werden. Also ich hoffe, dass das nicht nach einem Jahr zu Ende ist, sondern dass dann auch wirklich eine nächste Phase kommt, wo dann diese Ergebnisse dann auch umgesetzt werden in möglichst konkreten Schritten.
Ja, und diese Ergebnisse, sag ich jetzt mal, die werden doch in nächster Zeit vorgestellt. Oder gibt es doch jetzt Veranstaltungen, Frau Schätz?
Also die Ergebnisse werden erst zum Ende des Projekts vorgestellt. Das heißt, das Projekt läuft noch bis Ende November diesen Jahres. Genau, aber unsere zweite Veranstaltungsreihe oder der zweite Teil der Veranstaltungsreihe, das zweite Veranstaltungssemester, beginnt jetzt. Wir haben am 2. Oktober jetzt die erste Veranstaltung für dieses Semester. Da ist eine Lesung von Freya von Stülpnagel. Das ist eine Juristin, die selber einen Sohn durch Suizid verloren hat, hat jetzt ein zweites Buch geschrieben, das sich nochmal mit dem Thema befasst, heißt Warum nur? Die wird da Lesung mit anschließendem Gespräch machen. Es wird eine musikalische Begleitung von Kürsa Celik geben, der wird mit einer Sass, das ist so eine orientalische Laute, den Abend ein wenig begleiten. Genau, dann wird es eine Veranstaltung geben, die etwas größer ist, Podiumsdiskussion zum Thema Wer hilft, wenn das Leben aus den Fugen gerät? Also zum Thema Versorgungsstrukturen im Bereich seelischer Erkrankungen in Ulm. Also wirklich das Thema vom Projekt jetzt nochmal im Club Orange diskutieren in der VH. Teilnehmer werden sein die Frau Iris Mann, der Professor Dr. Harald Gündel, Professor Dr. Carlos Schönfeld-Lecuona, die Frau Gabriele Wulz, das ist die Prälatin der evangelischen Kirche hier und Hans-Jürgen Zimprich vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Moderiert wird es vom Dr. Silvester Lechner, den kennen die meisten Ulmer. dann doch auch. Genau, das wird am Mittwoch, den 16. Oktober sein. Veranstaltungen beginnen alle um 19.30 Uhr und sind alle im schönen Club Orange der Ulmer Volkshochschule. Genau, und dann ist auch schon Abschluss quasi. Am 19. November wird die letzte Veranstaltung sein. Da wird die Akademie für Darstellende Kunst ein Theaterstück machen. Das ist jetzt speziell auch für unser Projekt quasi entwickelt. Also es ist einfach so ein Schulprojekt. Das Stück wird Narben heißen, wird sich auch so mit Wendepunkten, Lebenskrisen im Leben von Menschen einfach, mit dem, was so im Leben passiert, mit den Narben, die das Leben hinterlässt, beschäftigen. Werden wir noch ein bisschen einen kleinen Imbiss im Anschluss anbieten und besteht einfach nochmal die Gelegenheit für alle, die irgendwie nochmal Lust und Interesse haben, ja, nochmal mit den Schauspielern oder auch insgesamt über das Projekt ins Gespräch zu kommen.
Ja, Herr Dr. Plöger, vielleicht gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas zu sagen, so auch noch so ein kleines Fazit, nenne ich es jetzt mal, weil ich schaue jetzt gerade auf die Uhr und die Stunde ist wieder erstaunlich schnell rübergegangen.
Also das kleine persönliche Fazit ist, bis jetzt hat es sehr, sehr Spaß gemacht in diesem Arbeitskreis. Es war sehr interessant, sehr lehrreich und wenn es in dem Stil weitergeht und das dann auch eine Außenwirkung hat, dann finde ich es wirklich richtig toll. Mhm.
Ja, dann wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg, dem ganzen Team dieses Projekts. Und ich hoffe, dass die Leute hier in Ulm und Umgebung dann möglichst viel profitieren und dass man doch vielleicht die eine oder andere Lebenskrise dann doch meistern kann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und für euch draußen am Mikrofon war Rudi Arnold und das war die Plattform.